Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich den Gottesdienst mit euch feiern darf. Ich wünsche euch Gottes Segen im neuen Jahr. Viele von euch habe ich noch nicht gesehen. Ich war letzten Sonntag, waren wir noch in Beatenberg. Wir haben so ein paar halbfreie Tage genossen. Ein bisschen Schnee mit Schlittenfahren. Und jetzt bin ich wieder da, die ganze Woche am Arbeiten und wieder voll durchgestartet. Genau, wir steigen direkt im neuen Jahr mit einer neuen Gottesdienstreihe ein. Wer bei uns in Gottesdienst geht, der weiß, dass wir das immer wieder machen, dass wir eigentlich Bibeltexte so Stück für Stück durchgehen, miteinander lesen und darüber nachdenken, was das für unser Leben bedeutet. Und der Galaterbrief ist der Brief, den ich für diesmal rausgesucht habe, weil ich gemerkt habe, dass da eine unglaubliche Kraft drin steckt. Im Zentrum vom Galaterbrief steht immer wieder, was das Evangelium bedeutet und was das Evangelium bewirkt in unserem Leben. Und der Galaterbrief, der ist ja nicht für neue Gläubige, für Nichtgläubige geschrieben worden, oder? Der ist für Christen geschrieben worden. Und wir werden, wenn wir den Galaterbrief lesen, eigentlich merken, was für eine Bedeutung diese Botschaft für unser Leben hat. Und das passt zu unserer Gemeinde, denn das Evangelium ist ein Kernanliegen unserer Gemeinde. Wir wollen vom Evangelium her leben, von dieser guten Nachricht, die Gott uns geschenkt hat, und wir möchten die immer besser verstehen. Und die ersten beiden Gottesdienste, die gehören irgendwie zusammen. Natürlich gehören alle Gottesdienste zusammen. Aber heute lautet mein Thema: Wenn Gott in deinem Leben Vollgas gibt und nächsten Sonntag, dann schalte nicht in den Rückwärtsgang. Und ich habe das extra aufgeteilt, weil ich gedacht habe, so der Eingang von dem Brief, den überliest man vielleicht relativ schnell, aber im Galaterbrief ist es eigentlich was ganz Kostbares. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr Briefe bekommt. Briefe haben ja außen einen Absender und einen Empfänger drauf oder auf dem Umschlag, und dann reißt man den wahrscheinlich relativ schnell auf und dann gibt's innen drin noch die Anrede. Und dann beginnen die meisten Briefe, die ich als Kind geschrieben habe, begannen irgendwie gleich. Irgendwann habe ich dann gedacht, vielleicht müsste ich das mal ändern. Oder: Liebe Tante Christiane, wie geht es dir? Mir geht es gut. Also es gibt so klassische Formulierungen, oder? Sehr geehrter Herr Fassen. Und am Anfang vom neuen Jahr schändet man Neujahrsgrüße. Und wenn ihr die Briefe bekommt, dann lest ihr wahrscheinlich da relativ schnell drüber. Und denkt, wann kommt denn das Eigentliche? Und ich glaube, dass die Gefahr besteht auch, dass wir das bei unseren biblischen Briefen so machen. Im Neuen Testament gibt es ja relativ viele Briefe. 21 der neutestamentlichen Bücher sind Briefe. Also relativ eine große Masse. Und viele davon hat Paulus geschrieben. Und die sprechen ja immer in eine konkrete Situation hinein. Aber ich hoffe, dass ihr heute Morgen merkt, dass diese ersten 5 Verse schon knallvoll sind mit Botschaft, mit Kraft und mit ganz interessanten Dingen. Und übrigens, damals war das auch so. Es gab, wenn die Briefe verschickt wurden, außen eine Empfängeradresse, und die ist natürlich verloren gegangen. Und was wir dann innen drin haben, das, was wir in den ersten 5 Versen lesen, das ist sozusagen die innere Empfängeradresse, die erste Anrede. Und dafür gab es damals so ein ganz typisches Formular, wie man solche Briefe auch formuliert hat. Der Paulus hält sich da mehr oder weniger dran. Und gerade im Galaterbrief merkt man dann mit der Zeit, wenn man darüber nachdenkt und das liest, dass da eigentlich ganz besondere Elemente drinstecken oder dass ganz wichtige Dinge fehlen. Auf das, was fehlt, kommen wir mehr nächsten Sonntag zu sprechen. Heute möchte ich gerne mit euch anschauen, was denn da alles drinsteckt. Wir haben ja den Predigtext vorhin schon gehört, und wenn wir uns nur mal kurz den ersten Satz nochmal in Erinnerung rufen, da heißt es: Paulus Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Da steckt schon ganz viel drin. Es überrascht euch vielleicht nicht, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat, weil ihr schon so ganz oft gehört habt, dass Paulus Briefe geschrieben hat. Aber dieser Brief ist wirklich was Besonderes. Denn sehr wahrscheinlich ist es der erste Brief, den Paulus überhaupt geschrieben hat. Kurz nach der ersten Missionsreise, ist also das erste Mal, wo er von der Gemeinde in Antiochien beauftragt wurde, ist er zusammen mit Barnabas losgezogen, hat angefangen zu predigen und hat angefangen, Gemeinden zu gründen. Und kurz darauf bekommt er so eine gewisse Nachrichten aus den Gemeinden in Galatien. Das war wahrscheinlich ganz sicher in der heutigen Türkei, ein Gebiet, ist ein bisschen strittig, kann ich nächstes Mal noch ein bisschen mehr dazu erzählen, ob das jetzt im Norden war, wo bei Ankara im Umfeld, oder im Süden, wo Paulus die Gemeinden gegründet hat, weil es gab so eine ethnische Gruppe der von Galatern, die in den Norden gezogen sind, und im Süden gab es diese römische Provinz, also es gibt so diese Diskussion. Ganz hundertprozentig kann man das natürlich nicht klären, aber sehr wahrscheinlich sind es die Gemeinden im Süden gewesen, also wo Paulus die Gemeinden gegründet hat. Das ist nicht ganz so wichtig, aber was ich sagen will, ist, Paulus bekommt eine Nachricht über diese Gemeinden, was da los ist, und er ist zutiefst erschüttert. Und er setzt sich hin und schreibt diesen Brief, vielleicht gar nicht selbst, weil am Ende merkt man, dass er dann sagt, jetzt schreibe ich mit eigener Hand, vielleicht hat er den diktiert. Aber er schreibt diesen Brief, weil er in tiefer Sorge ist um die Gemeinde. Und man merkt schon in den ersten Sätzen dieses Briefes, dass Paulus ein ganz grundsätzliches Anliegen hat. Er beginnt nämlich diesen Brief nicht einfach so, Paulus Apostel von Gott berufen, sondern er sagt Paulus Apostel, und dann sagt er zweimal, nicht von Menschen, auch nicht durch menschliche Vermittlung, sondern von Gott. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann merken wir, der Schwerpunkt, warum ist es Paulus so wichtig, dass es nicht von Menschen ist, das kommt in keiner anderen Einleitung, keinem anderen Briefanfang so deutlich heraus und so scharf. Und warum ist es so wichtig, dass es von Gott ist? Und das ist mein erster Punkt heute Morgen. Wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dann merken wir, dass er ein total verändertes Leben hat. Der Paulus, der ist ja nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, so wie wir. Und ist in Gottesdienste gegangen oder wie viele von uns. Er ist nicht in einer Kultur aufgewachsen, wo überall Kirchen standen. Sondern Paulus war von Haus aus Jude. Und vielleicht wissen das manche von uns, der Paulus, der hatte ja eigentlich was gegen dieses Christentum. Der war überhaupt nicht einverstanden damit, dass da gesagt wurde, dieser Jude, Jesus, ist nicht einfach nur ein Spinner oder einer, der die Leute irgendwie, der sich Messias nennt, der behauptet von sich was Besonderes zu sein, sondern dass diese Gemeinden sich ausbreiten. Dagegen hatte der was. Und der Paulus, der war schon mal im eigenen Auftrag unterwegs. Der hat sich in Jerusalem, wo er studiert hat, wo er gelernt hat, was ein guter Jude ist, wo er sich mit dem jüdischen Gesetz befasst hat, mit dem, was sein ganzes Leben beschäftigt hat, mit der Tora, mit den 5 Büchern Mose, mit den ganzen Regeln. Er gehörte ja zu den strengsten Richtungen im Judentum damals. Er war Pharisäer, da musste man ganz viele Regeln befolgen und war sehr besorgt darauf, die Tora einzuhalten. Und dann hat er sich selber Briefe besorgt und hat sich sozusagen selber zu einem Gesandten gemacht und hat sich gesagt, ich gehe jetzt nach Damaskus und loch die Leute ein, bring die Leute ins Gefängnis und vors Gericht, die Jesus nachfolgen. Paulus war schon mal ein Apostel in eigener Mission. Paulus war schon mal in eigener Mission unterwegs. Er war derjenige, der die Christen verfolgt hat, der diese Gemeinden vernichten wollte. Und dann vor Damaskus hat er ein entscheidendes Erlebnis. Dort begegnet ihm Gott. Dort begegnet ihm Jesus. Dort hat er eine Erscheinung. Er erblindet dann zunächst, ist 3 Tage blind, aber er hat gemerkt, hier bin ich Jesus Christus begegnet. Er sagt ihm das auch. In dieser Erscheinung begegnet er Jesus und sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und es verändert sein ganzes Leben. Und wenn Gott in deinem Leben Vollgas gibt, dann beginnen sich Dinge in deinem Leben zu verändern. Vielleicht nicht so gewaltig wie bei dir, wie bei Paulus. Ja, ich Kann man von mir reden? Ich komme aus einem Elternhaus, wo wir jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind und wo wir auch gebetet haben und die Bibel gelesen haben. Das empfinde ich als heute als ein besonderes Geschenk. Aber damals habe ich gedacht, habe ich das nicht immer als tolles, super Geschenk empfunden, oder? Und als ich dann, dann ging es ja auch darum, dass die Frage irgendwann im Raum steht, ja, was mache ich denn aus diesem Jesus? Was mache ich denn mit diesem Glauben? Und die Frage, die habe ich mir ganz oft gestellt. Und ich habe ganz oft zu Jesus gesagt, Jesus, du sollst Herr von meinem Leben sein, ich möchte mit dir leben. Ich möchte die Vergebung annehmen, die du schenkst. Und ich möchte auf dich hören. Und dann hat sich in meinem Leben so wenig verändert. Ja, weil natürlich mein ganzes Leben schon von christlichen Traditionen und Prinzipien geprägt war. Es haben sich schon Dinge verändert. Aber ich bin nicht vom Christenverfolger zum Gemeindegründer geworden, oder? Aber auch in meinem Leben haben sich Dinge verändert. Ich meine, das, die deutlichste Auswirkung, die seht ihr ja zum Beispiel daran, dass ich Gott eines Tages gefragt habe, was möchtest du in meinem Leben überhaupt? Ich hatte mal gedacht, ich werde Arzt, im Krankenhaus Praktikum gemacht, interessiert mich bis heute Medizin und so. Ich finde Krankenhäuser ultra spannend. Vielleicht war ich noch nicht lang genug drin gelegen, gell? Aber ich habe Gott mal die Frage gestellt, was möchtest du eigentlich aus meinem Leben machen? Und dann hat Gott in mein Leben geredet und hat gesagt, Daniel, ich möchte, dass du in meinem Auftrag anderen von mir erzählst. Und deswegen bin ich heute Pastor geworden. Deswegen bin ich heute hier in der Schweiz. Deswegen habe ich Deborah kennengelernt. Wenn Gott anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann verändert er dein Leben. Und das sehen wir bei Paulus. Dass er sich Apostel nennt, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und Paulus ist ein besonderer Apostel. Es gibt im Neuen Testament zwei Apostelbegriffe. Der eine Apostel, das sind die Jesus begegnet sind, die Jesus getroffen haben. Da gab es sogar mal eine Nachwahl von einem 12. Apostel, weil der Judas ja gestorben ist. Und da war das Kriterium dafür, dass sie die ganze Zeit mit Jesus miterlebt haben sollen. Und das war bei Paulus natürlich nicht so, weil er ja erst noch Jude und Christenverfolger war. Aber er ist dann Jesus begegnet und ist auch durch die persönliche Begegnung mit Jesus zum Apostel geworden. Der zweite Apostelbegriff sind Leute mit einer besonderen Sendung, mit einer besonderen Leitungsbegabung, vielleicht auch überregional. Aber das ist eine andere Dimension. Aber dass sich Paulus Apostel nennt, einer, der von jemand anderem Auftrag bekommen hat und gerade noch von diesem Jesus, den er eigentlich verfolgt hat, das ist alles andere als selbstverständlich. Und es ist Paulus so wichtig, dass er das immer wieder in diesen Briefanfängen betont. Ich bin von Gott berufen. Ich mache das nicht, weil ich mir das ausgesucht habe. Das ist nicht meine Karriereleiter, die ich selber erklimme, sondern das ist Gott, der mich berufen hat. Und dass er dann zweimal sagt, es kommt nicht von Menschen, das hat was damit zu tun, dass er sich schon in den ersten Sätzen von dem abgrenzt, was da in den galatischen Gemeinden läuft. Da sind nämlich andere gläubige Christen gekommen und haben für Unruhe gesorgt, haben gesagt, ja, das, was der Paulus gesagt hat, das ist ja schön und interessant, aber wir kommen aus Jerusalem. Wir kommen aus der ersten Gemeinde. Wir kommen aus der Ortschaft, wo Jesus gestorben ist. Ja, und wir sagen euch jetzt, Jesus alleine genügt nicht. Ihr müsst noch Juden werden. Ihr müsst euch noch beschneiden lassen. Ihr müsst euch noch an die Regeln halten. Und ihr werdet es dann auch merken, wenn wir weitergehen in diesem Galaterbrief, da kämpft der Paulus darum, dass die Leute verstehen, dass menschlicher Ursprung, menschliche Autorisierung gar nicht relevant ist. Sondern dass es hier darum geht, dass Gott anfängt, in unserem Leben zu wirken und dass es Gott ist, der die Initiative ergreift. Und das zweite Erstaunliche und Kraftvolle, was wir da merken in diesen ersten 5 Versen, ist, dass wir auf einmal merken, wenn Gott in deinem Leben anfängt zu wirken oder wenn Gott anfängt, Vollgas zu geben, dann verändern sich deine Beziehungen. Woran wir das sehen, das fällt uns vielleicht gar nicht mehr auf. Aber da ist ja der Paulus, der schreibt einen Brief an die Gemeinden in Galatien und er schreibt sie im Namen aller Geschwister, die bei mir sind. Paulus Großfamilie oder was? Soweit wir wissen, war Paulus gar nicht verheiratet. Da gibt's auf einmal Geschwister. Ja, was sind denn das für Geschwister? Ja, das sind auch Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Menschen, die den gleichen himmlischen Vater haben. Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Eben aus dem Nahen Osten, aus Israel oder aus der Türkei oder dann später aus Rom oder irgendwann aus der Schweiz. Da gibt's auf einmal etwas, was sie zu einer gemeinsamen Familie macht, was nicht einfach nur durch ihre Herkunft bestimmt wird, sondern dass man zueinander sagt, Bruder und Schwester. Ja, woran liegt denn das? Ja, dass wir eine neue Beziehung zum Vater haben. Das sind die zwei Dimensionen, wo sich die Beziehungen in unserem Leben verändern durch Gott. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber dreimal sagt Paulus in diesen wenigen Versen, spricht er vom Vater. Er sagt, ich bin nicht durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, zum Apostel geworden. Und er sagt, ich wünsche euch Gnaden und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und er sagt, dass Jesus das bewirkt hat, dass er uns befreit hat und dass er damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt hat. Also wenn Gott in deinem Leben anfängt zu wirken, dann verändert sich deine Beziehung zu Gott selbst, dann wird Gott zu deinem Vater und es verändert sich die Beziehung zu den Menschen in deinem Umfeld und zu den Menschen, die auch zu Gott gehören, deren Vater auch der lebendige Gott ist. Du stehst auf einmal in einer neuen Gemeinschaft, in einer neuen Beziehungsgeflecht. Du hast auf einmal Geschwister. Und im Galaterbrief heißt zum Beispiel sogar, dass wir füreinander sorgen sollen. Da kommen wir dann später irgendwann drauf. Da ist eine Nähe vorhanden, die nicht darauf beruht, dass wir im gleichen Haushalt aufgewachsen sind, sondern dass wir einen gemeinsamen himmlischen Vater haben. Und dann verändert Gott deine Beziehungen. Und ich finde es so erstaunlich, oder? Der Paulus schreibt, wahrscheinlich sitzt er da in Antiochia, etwas nördlich vom heutigen Israel, sitzt er und schreibt diesen Brief in der Gemeinde, die ihn ausgesendet hat. Und er sagt, ich schreibe euch den Brief gar nicht alleine. Ich schreibe euch den gemeinsam mit all den anderen Geschwistern. Und wir schreiben den an euch, an verschiedene Gemeinden, in Derbe, in Lystra, in Ikonion. Das war ein Rundbrief, das war kein Brief für eine Gemeinde. Und wir schreiben den euch, weil wir in tiefer Sorge sind. Aber wir schreiben ihn euch als Geschwister. Wir schreiben ihn euch, weil wir einen gemeinsamen Vater haben. Wir schreiben ihn euch, weil Gott uns in eine gemeinsame Familie gestellt hat. Und weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, was dieser Gott von uns möchte. Also wir merken, Paulus lebt auf einmal in ganz neuen Beziehungsnetzen. Und dann merken wir auch, dass Paulus durch dieses Wirken Gottes auf einmal eine ganz andere Sicht von der Welt bekommen hat. Oder er schreibt, ich wünsche euch Gnaden und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Also dieses Evangelium, diese Berufung, diese Botschaft, die er selbst erlebt hat, die seine Beziehung verändert hat, die geben ihm auch eine neue Perspektive für diese Welt. Dass wir zum Beispiel Rettung nötig haben. Oder dass wir in einer schwierigen Welt leben, das wissen wir alle, haben wir in den letzten Wochen seit Jahresbeginn haben wir erlebt, wie verrückt unsere Welt ist. Und vielleicht haben wir das gar nicht nur im Großen erlebt, nicht nur im Fernsehen, sondern vielleicht auch ganz persönlich. Tod erlebt. Oder Krankheit. Oder Streit. Weihnachten und Neujahr ist doch immer eine gute Möglichkeit, sich zu streiten als Familie. Konflikte, die vielleicht noch gar nicht gelöst sind. Schmerzen, die wir schon seit Jahren mit uns herumtragen, die vielleicht wieder neu aufbrechen in dieser sogenannten stillen Nacht. Und Paulus sagt, ruf den Galatern in Erinnerung, dass dieser Jesus etwas ganz Entscheidendes getan hat. Dass er ihnen eine Freiheit geschenkt hat. Dass er das Böse besiegt hat. Dass sie nicht einfach mehr nur diesen Mächten und Einflüssen dieser Welt ausgesetzt sind. Sondern dass sie viel mehr zu Gottes Welt jetzt gehören. Und dass sie dieser Welt gegenüberstehen als Kinder des himmlischen Vaters. Und ich finde es so faszinierend. Im Grunde genommen bringt Paulus in diesem Vers das gesamte Evangelium. Er sagt, was unser Problem ist. Ups. Er sagt, was unser Problem ist. Moment. Er sagt, was unser Problem ist. Er sagt, in dieser Welt sind wir eigentlich verloren. Wir sind hilflos. Das beinhaltet ja das, dass es da heißt, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten und uns zu befreien. Er hat das Entscheidende getan, nicht wir. Das Evangelium ist ja gar keine bequeme Nachricht. Das Evangelium ist am Anfang ziemlich unangenehm. Dass wir mit der Wahrheit des Evangeliums merken, oh, in meinem Leben stimmen gewisse Dinge nicht. Ich liebe Gott gar nicht. Ich will gar nichts mit ihm zu tun haben. Ich will vielleicht auch gar nicht so viele Veränderungen. Vielleicht denkst du bei Veränderungen, oder niemand von uns hat ja gerne Veränderungen. Wir können den besten Frieden miteinander haben, aber versucht mal Traditionen zu verändern in der Familie oder in der Gemeinde. Ihr wisst, was das auslöst, oder? Traditionell isst man immer, was weiß ich, Raclette an Weihnachten und dann kommt jemand und möchte Nudelsalat. Was glaubt ihr, was das für Diskussionen auslöst? Ja? Oder traditionell trifft sich immer die ganze Familie an dem Tag da und an dem Tag da, kennt ihr auch die Diskussion. Veränderungen sind für uns ja bedrohlich. Das Evangelium ist gar keine bequeme Nachricht. Denn das Evangelium sagt uns zunächst, hält uns einen Spiegel vor und sagt, hey, in deinem Leben ist Schuld vorhanden. Du bist Gott gegenüber schuldig geworden. Das ist unbequem. Und im zweiten Schritt sagt dir das Evangelium, hey, Gott ist aber den entscheidenden Schritt auf dich zugegangen. Und davon redet Paulus hier auch. Oder er sagt, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Wir feiern später das Abendmahl und im Abendmahl heißt für dich gestorben. Jesus sagt das bei der Einsetzung des Abendmahls, als er das letzte Mal mit den Jüngern feiert, sagt er, dass er sein Leben für sie hingibt. Das ist keine Erfindung der Theologie, sondern das hat Jesus gesagt. Und das Ganze ist auch beglaubigt worden durch die Auferstehung. Auch von der Auferstehung spricht Paulus in unserem Text, oder? Paulus ist nicht von einem toten Jesus berufen worden, sondern von einem auferstandenen Jesus, der durch die Kraft des Vaters auferweckt worden ist. In unserem Text kommt das ganze Evangelium vor. Die unbequeme Nachricht, dass wir vor Gott schuldig sind. Dass wir uns nicht alleine am eigenen Schopf aus dem Wasser ziehen können. Die klare Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist und dass Gott ihn auferweckt hat. Und auch, dass es uns in eine neue Beziehung zum Vater setzt. Und dass er das aus Gnade getan hat. Paulus wünscht immer wieder in den Briefen Gnade und Friede, oder? Gnade ist der Grund, warum wir das Evangelium verkündigen können. Gnade heißt, dass Gott uns liebt und uns entgegenkommt. Gnade heißt, dass wir es uns nicht erarbeitet haben und verdient haben. Gnade heißt, dass Gott den entscheidenden Schritt auf uns zugetan hat, als wir ihm noch den Rücken zugekehrt haben. Und Frieden ist das Ergebnis des Evangeliums. Gnade und Frieden. Und wir merken, wie da sozusagen am Ende sogar der Lobpreis drinsteckt, oder? Dass Jesus den Willen des Vaters erfüllt hat, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Wieder ein Aspekt in unserer Beziehung zu Gott, dass wir nicht über Gott einfach nur lästern. Oder dass wir Gott einfach nicht nur unser Herz ausschütten, sondern dass wir ihn anbeten. Dass wir vor ihm stehen und sagen, du bist einzigartig. Du bist für mich geliebt. Deine Charakter, deine Kraft, deine Worte sind für mich wertvoll und schön. Und ich brauche dich in meinem Leben. Wenn Gott in deinem Leben Vollgas gibt, dann erlebst du die Kraft und die Wahrheit des Evangeliums. Und ich finde das so interessant. Ich glaube, wenn ich einen Brief bekomme von alten Freunden oder wenn ich eine E-Mail bekomme, manchmal kommen dann ja so die Gedanken wieder, was man miteinander erlebt hat. Vielleicht habt ihr an Weihnachten auch Post bekommen von Leuten, in denen ihr nur einmal im Jahr Post bekommt. Und auf einmal erinnert man sich wieder an das, was geschehen ist. Und ich glaube, das ist hier bei Paulus auch so. Er nimmt die Galater und zeigt ihnen am Anfang in 5 Versen mit Vollgas, was Gott schon alles getan hat. Er sagt, ihr seht es an mir. Gott hat mich verändert. Und er hat auch euch verändert. Ihr seid Gottes Gemeinde geworden. Ihr seid Nachfolger von Jesus Christus geworden. Ihr habt Geschwister bekommen. Ihr habt einen himmlischen Vater. Und das vereint uns, obwohl wir eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und er gibt Vollgas und packt das ganze Evangelium, die Not, die wir haben, aber auch die Kraft der Auferstehung und die Freundlichkeit und die Liebe Gottes in diese 5 Verse. Und er sagt, ihr müsst euch am Anfang einfach vor Augen halten, was wir alles miteinander erlebt haben, was ich euch verkündigt habe. Ich habe euch immer wieder von Jesus erzählt und von diesem Jesus rede ich in den ersten 5 Versen. Und wenn ihr schon zu Hause ein bisschen spicken wollt, dann lest mal Vers 6 oder Vers 8 und Vers 9, wie Paulus auf einmal den Tonfall ändert. Und er sagt, warum schaltet ihr in den Rückwärtsgang? Aber das ist noch nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass Gott in unserem Leben Vollgas geben möchte. Und vielleicht denkst du, ich weiß gar nicht so genau, ob das wirklich gut ist, wenn Gott Vollgas gibt in meinem Leben. Der zweite Teil, den ich nächstes Mal halte, der wird dir zeigen, es ist nicht so, dass das ein Automatismus ist. Es ist nicht so, dass Jesus dir das Steuer aus der Hand nimmt und dein Lebenswagen von ganz alleine lenkt. Sondern es kommt entscheidend darauf an, ob du dich auf das einlässt, was Gott in seiner Kraft in deinem Leben bewirken möchte. Auch für uns als Gemeinde. Wie das nächste Jahr wird, es entscheidet sich im Kern daran, ob wir bereit sind, uns auf das einzulassen, was Gott in unserer Gemeinde bewirken möchte. Ob wir auch bereit sind, der Berufung Gottes zu folgen oder ob wir eigene Pläne verfolgen. Ob wir auch bereit sind, die Gemeinschaft und die Beziehung zu suchen, die Gott uns schenkt. Ob wir bereit sind, uns den bequemen und den angenehmen Seiten des Evangeliums zu stellen. Ob wir bereit sind, aus dieser Gnade heraus zu leben und diesen Frieden zu suchen. Ob wir bereit sind, die Kraft des Heiligen Geistes anzunehmen und zu erwarten. Wenn Gott in deinem Leben Vollgas gibt, dann ist doch noch lange nicht klar, ob das alles passiert, wovon ich gerade geredet habe. Ob da in dir eine Freude wächst, ob da Veränderung geschieht, ist noch lange nicht klar. Und ich möchte dich bitten, überleg doch mal, was hat Gott denn eigentlich bisher in deinem Leben bewirkt? Vielleicht hat er schon Dinge verändert. Vielleicht gibt es aber auch Dinge, wo du sagst, da will er mich noch verändern. Vielleicht gibt es auch Bereiche, wo du sagst, bin noch nicht so sicher, ob er da reingucken darf. Ich möchte dich einladen, geh mit mir mit in diesen Brief hinein. Und du wirst merken, dass die Kraft des Evangeliums Dinge tun kann, die du alleine gar nicht schaffst. Es ist für dich alleine nicht möglich, Gott zu deinem Vater zu machen. Aber er möchte dich zu seinem Kind machen. Und ich möchte euch einladen, in der nächsten Woche, ich habe euch 3 Varianten gegeben, das ein bisschen zu vertiefen. Entweder ihr beschäftigt euch mit der Gemeinde in Galatien, mit den Gemeinden dort und was Paulus da bei der Gemeindegründung erlebt hat. Oder ihr beschäftigt euch mit dem Galaterbrief, einmal ganz durchlesen, es sind nur 6 Kapitel. Für jedes Kapitel 5 Minuten, seid ihr bei 30 Minuten. Oder ihr denkt mal über das Thema von der Predigt nach. ob ihr denn auf Standgas lebt, ob ihr schon die Kraft erlebt habt, ob ihr bereit seid, euch verändern zu lassen, was euch dabei Angst macht und ob ihr dafür offen seid.